Inhaltsangabe des vierten Aktes. Zum Tode verurteilt.
Nun möchte ich aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Dass Danton stirbt, lässt sich ja schon dem Titel entnehmen. Wie ergeht es den anderen?
Nun, Danton und seine Anhänger werden zum Tode verurteilt. Sein Freund Camille unterhält sich intensiv am Anfang des vierten Akts mit Danton über das Leben und auch den Tod.
Was ist mit Julie? Sie ist sicher verzweifelt.
Ja, sie ist so verzweifelt, dass sie sich vergiftet. Sie hatte Danton versprochen, dass sie über den Tod hinaus mit ihm verbunden sein will.
Das ist sehr tragisch. Und wie verhält sich das Volk? Es wäre ja denkbar, dass die Stimmung schon wieder umschlägt, oder?
Denkbar schon, aber in diesem Fall verhält sich das Volk nur schaulustig und verspottet sogar den Verurteilten.
Hey, Danton, du kannst jetzt mit den Würmern Unzucht treiben.
Und die arme Lucille? Sie wird doch nicht auch...
Nein, sie sieht ihren Camille ein letztes Mal auf dem Schafott. Und das treibt sie in den Wahnsinn. Sie ist so verzweifelt, dass sie laut ruft:
Es lebe der König!
Was? Damit hat sie aber doch ihr Todesurteil unterschrieben.
So ist es.
Inhaltliche Erörterung des vierten Aktes. Julies Gifttod.
Büchner hat sich sicher aus dramentechnischen Gründen für den Tod von Julie und Lucille entschieden. Die historischen Quellen sagen etwas anderes. Beide leben länger. Dass Julie sich vergiftet, ist schon sehr tragisch. Warum stellt Büchner diesen Tod so heraus? Will er auf das Schicksal der Frauen aufmerksam machen?
Durchaus. Es geht ihm aber wohl vor allem darum, dass er, auch aus dramaturgischen Gründen, den Kontrast zu den Bürgern, die im vierten Akt Witze reißen, und zu den Sprüchen der Männer, die geköpft werden sollen, deutlich machen möchte. Rückblickend erscheint doch die sterbende Julie wie eine Heldin. Vielleicht die wahre Heldin dieses Aktes. Übrigens hatte der historische Danton eine Frau, die Sébastien-Louise Gélie hieß und die sich nicht das Leben nahm.
Interessant. Bei Julie und sicher auch bei Lucille ist also doch der Schmerz und das Mitleid vom Autor betont. Also die intensiven Empfindungen, nicht zuletzt ihre große Liebe zu ihren Männern.
Stimmt, aber mit der großen Liebe zwischen Danton und Julie ist das so eine Sache.
Verstehe, Danton reagiert doch eher zynisch, so als ob ihm alles egal ist. Die pure Verzweiflung, die Tatsache, dass er seine Frau auf Erden nicht mehr wiedersehen wird, kommt bei ihm nicht durch. Obwohl man bei diesen zynischen Bemerkungen kritisch bleiben muss. Ganz anders freilich ist das bei Lucille dargestellt, nicht wahr?
Lucilles Verzweiflungstat.
Ja, Lucilles Leiden wird deutlich dargestellt. Ihr Leiden steht übrigens auch in einem deutlichen Kontrast zu dem distanzierten Blick der gaffenden Weiber in der achten Szene, auch zu der heiteren Stimmung der Henker in der darauf folgenden Szene. Fast eine Art Feierabendstimmung, könnte man sagen. Die Henker gehen friedlich nach Hause, während Lucille in ihrem Leiden selbst den Tod sucht.
Dann kann man wohl behaupten, dass Camille und Lucille das Liebespaar sind, wo jeder am Tod des oder der Geliebten leidet.
Ja, das ist richtig. Aber man kann wohl noch weitergehen. Lucille verfällt ja in einen Wahnsinn. Dieser Wahnsinn ist ihre einzige verbleibende Verweigerungsform gegen die unmenschliche Wirklichkeit. Die rätselhaft gewordene Realität bietet keinen Sinn mehr für sie. Für die arme Lucille ist die Wirklichkeit im wörtlichen Sinne verrückt, verstellt, entwurzelt. Für sie besteht deshalb in den einzelnen Wahrnehmungen kein nachvollziehbarer Zusammenhang mehr. Im Schmerz um ihren geliebten Camille wird sie wahnsinnig. Und in der Szene Platz vor der Concierge fordert sie ihn deshalb auf, als er hinter dem Gitter erscheint.
Höre, Camille. Du machst mich lachen mit dem langen Steinrock und der eisernen Maske vor dem Gesicht. Kannst du dich nicht bücken? Wo sind deine Arme?
Die Wand und das Gitter des Kerkers, der Steinrock, haben sich zwischen beide gestellt. Die Person Camilles ist nun gewaltsam entfremdet.
Verstehe. Man kann aber in der Interpretation noch einen Schritt weitergehen. Der Wahnsinn hat auch immer eine Schutzfunktion, um nicht noch Schrecklicheres sehen und einsehen zu müssen. Er ist eine Flucht in eine Welt, welche der Außenwelt absagt, um sie nicht bestätigen zu müssen.
Also ist der Wahnsinn ein Rückzug auf ein wie immer desorientiertes und destruiertes Selbst. Arme Lucille.
Die Welt ist ein Chaos.
Camille denkt fortwährend an seine Lucille. Bei ihm ist jedenfalls doch zu bemerken, dass es etwas ganz Wichtiges für ihn auf dieser Erde gibt, während man bei Danton das Gefühl nicht los wird, dass ihm letztlich alles egal ist.
Das sieht wohl so aus, aber wenn Danton sagt, er hätte anders sterben wollen, dann klingen hier schon andere Aspekte an, die den vermeintlich radikalen Zyniker entlarven.
So ganz mühelos, so wie ein Stern fällt, so wie ein Ton sich selbst aushaucht.
Das kaschiert er dann, wie eigentlich bei Danton nicht anders zu erwarten, am Schluss, wenn Camille nach einem Buch greift.
Inwiefern?
Camille nimmt zur Lektüre die Nachtgedanken von Young, ein damals viel gelesenes Buch, was Leben und Tod in empfindsamer Weise behandelt. Danton hingegen nimmt die Pucelle von Voltaire, in dem er seinen Spott über die Wundergläubigkeit der Zeitgenossen ausgießt. Im Gegensatz zur Idealisierung der Jungfrau von Orléans bei Schiller, der sich übrigens in der Einschätzung der Jeanne d'Arc bewusst im Gegensatz zu Voltaire verstanden hat. Büchner hat ja diese Idealisierung bei Schiller sowieso nicht gefallen. Und Voltaire macht sich ganz schön lustig über die arme Jeanne d'Arc.
Ja, und dann fällt das Wort von Danton über das Leben als eine Hure. Wohl in dem Sinne, dass das Leben sich anbietet, sich prostituiert sozusagen, aber uns unbefriedigt zurücklässt, dass man schlicht und einfach vom Leben betrogen wird.
Mir ist auch aufgefallen, dass mehrmals Volkslieder eingeblendet sind, die auch entweder so etwas wie Heimeligkeit ausdrücken oder Volksfrömmigkeit. Einmal singt Lucille:
Es stehen zwei Sternlein an dem Himmel, scheinen heller als der Mond.
Das klingt doch recht lieblich, meine ich.
Und in der letzten Szene, es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Dabei handelt es sich um ein ursprünglich katholisches Kirchenlied aus der Barockzeit, das dann als Volkslied in die Romantiksammlung des Knaben Wunderhorn aufgenommen worden ist.
Ja, auch hier spielen Reminiszenzen und Assoziationen eine Rolle, die natürlich auch so etwas wie angenehme und vertraute Erinnerungen aus einer Lebenszeit ausmachen, die allemal besser sind als das entsetzliche Jetzt, das unerträglich zu werden scheint.